Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zur neuen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Heute mal wieder in Form eines Online-Meetings, das wir verabredet haben. Wieder mit einem interessanten Gast zu einem ja, lokalhistorischen Thema, könnte man sagen. Aber wie immer haben wir in unserem Intro natürlich wieder ein klein bisschen vorbereitet, beziehungsweise der Peter hat wieder was vorbereitet.
Ja, und es ist dieses Mal wirklich ein wunderschöner Bogen, einerseits zur Gewerkschaftsgeschichte und andererseits zum Thema, um was es heute gehen wird. Und zwar haben wir es ja heute mit Doppelidentitäten zu tun, mit Leuten, die unter Pseudonym leben. Und das gab es natürlich auch bei der Gewerkschaft. Und einen, den ich dafür rausgesucht habe, den habe ich schon ein, zwei Mal erwähnt, Beat Traven, Schriftsteller, den ich sehr mag, hat in der Arbeitergeschichte relativ bekannte Bücher geschrieben. Das Totenschiff ist so ein klassischer Roman, der Kaoba-Zyklus. Als wir hier im Gewerkschaftshaus noch nicht renoviert waren, war hier unten ja die Büchergilde mit dabei. Die hat ihn verlegt. Damals in den 30er Jahren hat er vor allem geschrieben, auch später noch. Und Beat Traven war ein Pseudonym. Es ist ein bisschen umstritten immer noch, oder es ist noch nicht von allen anerkannt, die Recherche. Aber vermutlich hat er noch ein Pseudonym gehabt, Red Marwood. Da hat er in Deutschland gelebt. Beat Traven später hat in Mexiko gelebt. Also am Anfang war noch nicht mal klar, dass er Deutscher ist. Red Marwood wiederum war ein Anarchist. Der hat eine Zeitung rausgebracht, der Zwiebelbrenner, und war wohl an der Münchner Räterepublik beteiligt und ist da geflohen, als die zerschlagen wurde, und dann nach Mexiko. Und dann war natürlich die große Frage, so richtig viel weiß man jetzt immer noch nicht, weil Red Marwood ist halt schon wieder ein Pseudonym gewesen. Und man geht davon aus, dass es Otto Feige war. Und jetzt kommt der Clou, Otto Feige war Gewerkschaftssekretär, bevor er sozusagen in den Untergrund gegangen ist. Und genau, da dachte ich, das ist ein ganz nettes Trivia im Sinne von, es gibt ja einige Leute, die unter Pseudonym auf der linken Seite gelebt haben aufgrund von Repressionen. Heute wird es um jemanden gehen, eindeutig nicht links.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Wir haben Professor Stefan Kahner heute zu Gast. Und ich glaube, Peter, du wolltest noch ganz kurz was vorab schicken, bevor sich unser Gast vorstellt.
Ja, ich wollte einfach nur kurz das Buch in die Kamera halten, was der Grund ist für die Einladung heute, beziehungsweise es stimmt nicht ganz, weil das ist die dritte Auflage, die ist nicht der Grund zur Einladung, die ist nämlich ganz neu erschienen. Wir haben also vorher mit der zweiten Auflage gearbeitet, und das Buch geht um den Gauleiter Überreiter, um dessen Biografie und warum uns das im DGB Arbeitsweltradio interessiert und auch dazu in Stuttgart. Dazu werden wir kommen im Laufe der Sendung. Und wir haben wie immer einen Gast, und der stellt sich selber vor.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Stefan Kahner. Ich bin Historiker, bin Zeit meines Lebens mit Geschichtswissenschaft vertraut und habe darin gearbeitet. Studiert habe ich Geschichte und Russisch, und das alles in Graz. Ich war dann auf Semestern in England und in Amerika, in Harvard eine Zeit lang, und habe aber mich sehr mit osteuropäischer Geschichte beschäftigt und vor allem von Anfang an auch mit nationalsozialistischer Zeit. Das heißt, ich habe meine Dissertation schon geschrieben über Rüstungsindustrie, und ich habe dann später meine Habilitationsschrift Mitte der 80er Jahre verfasst über die Steiermark im Dritten Reich, und daraus entstand dann auch die Idee bzw. das Verlangen, sich mit dem Mann zu beschäftigen, von dem wir nichts wussten zu dem Zeitpunkt Mitte der 80er Jahre, der für uns alle, inklusive dem Simon Wiesenthal, für uns alle jedenfalls untergetaucht war und vermutlich in Südamerika lebte oder schon verstorben war. Das heißt, ich habe das Buch über die Steiermark im Dritten Reich geschrieben, wusste aber nicht, dass der Gauleiter, sprich der Chef der NSDAP in der Steiermark, noch lebte zu diesem Zeitpunkt, als ich das Buch geschrieben habe. Als das Buch fertig war, bin ich draufgekommen durch einen reinen Zufall. Der Mann ist kurz vorher verstorben. Und das war für mich eigentlich ein Antrieb, zu sagen, hoppla, und jetzt schaue ich mir an, wie, was, wann wo. Sprich, ich habe dann versucht, den Mann, von dem wir nichts wussten, keinen Namen, keinen Aufenthaltsort, nichts, diesen Mann zu recherchieren. Und ich bin sehr bald draufgekommen, dass der Mann eben nicht in Argentinien lebte, nicht in Südamerika lebte, sondern mitten in Deutschland und dass er mitten in Deutschland sogar bis zum Jahr 1984 gelebt hat. Das heißt, 40 Jahre oder über 40 oder ungefähr 40 Jahre nach Ende des Krieges ist der Mann verstorben, ohne je vor ein Gericht gestellt worden zu sein, ohne je für seine Taten eingestanden zu haben. Das heißt, der Mann, der die Steiermark, diesen wichtigen Gau an der Südostecke des Deutschen Reiches damals geführt hat, als Landeshauptmann, etwas Ähnliches wie in Deutschland der Ministerpräsident, in seiner Funktion als mittelbare Reichsverwaltung, aber auch als Selbstverwaltung, in seiner Funktion als Gauleiter, sprich Chef der NSDAP, auch die slowenischen Gebiete, die 1941 angeschlossen wurden, als Chef der Zivilverwaltung, als Reichsverteidigungskommissar ab 1943 und schließlich als Leiter des Volkssturms in der Steiermark und Vorsitzender eines Sondergerichtes. Und in diesen Funktionen hatte er nicht nur den Gau Steiermark zu führen, und verwaltet. Nein, er hatte auch tatsächliche, wenn man so will, Aktionen gesetzt, die als Kriegsverbrechen zu werten sind, nämlich Geiselerschießungen.
Wie Sie in Ihrem Buch, finde ich, sehr eindrücklich darstellen, hat er ja nicht nur eine Fülle an Funktionen, die Sie jetzt aufgezählt haben, sondern er hatte ja auch den Status eines Strebers. Er war nicht einfach, sofern es überhaupt sowas gibt wie einen normalen Gauleiter. Aber Sie arbeiten ja heraus, dass er sich tatsächlich selber verstanden hat, dass er will der Gauleiter sein, der am allerentschiedensten die Befehle von Hitler exekutiert, schon in Teilen fast vorwegnimmt. Also ich erzähle das deswegen, weil wollen Sie noch so ein bisschen charakterisieren, mit was für einer Person hat man es bei Überreiter zu tun oder hat er es?
Sehr gerne. Überreiter ist eigentlich ein Salzburger. Er entstammt einer sehr angesehenen Familie in Salzburg, die im 17., 16. Jahrhundert zurückzuverfolgen ist. Er ist eigentlich eine Familie von Unternehmern. Und Überreiter kommt dann nach Graz zum Studium der Juristerei. Und in Graz, aber schon vorher in Salzburg, ist er schon aufgenommen in, sagen wir jetzt, deutschnationalen Burschenschaften, in deutschnationalen Vereinigungen. Und das ist er in Graz dann ebenso und macht da und dort mit. Gleichzeitig überlegt er sich, in welche Richtung er denn gehen würde. Würde er vielleicht zu irgendwelchen Heimwehrverbänden gehen oder, was für ihn auch damals interessant ist, er überlegt sogar, eine Richtung einzuschlagen, die wir der NSDAP als die Strasser-Richtung titulieren heute. Das heißt, hin Richtung Nationalsozialismus, also in diese Richtung hin. Er geht als Hilfsarbeiter arbeiten auf dem Bau, er will das Arbeitsleben kennenlernen und er beschäftigt sich mit Ideen, die in diesem Zusammenhang eben von, sagen wir, sozialdemokratischer, aber auch von sozialistischer Seite vorhanden sind. Nach einiger Zeit kommt er drauf, das ist nichts für ihn und er geht dann wieder auf die nationale Schiene. Und als solcher wird er dann eben SA-Führer in einer späteren Phase, 1937. Da ist er kein NSDAP-Mitglied, da ist er ein Krankenkassenangestellter. Ein Krankenkassenangestellter im österreichischen Ständestaat, das heißt in einem Staat, der die Demokratie auch bereits abgeschafft hatte. Aber hier ist er eben Krankenkassenangestellter, Direktionssekretär, als Jurist bereits. Und 1938, als in Österreich Hitler einmarschiert, Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, im März 38, da hat er eigentlich noch keine richtige Funktion, außer SA-Führer. Mehr ist er noch nicht. Und als die Macht verteilt wird, scheint er leer auszugehen. Und im letzten Moment kriegt er noch einen Job Und dieser Job ist Polizeipräsident in Graz. Und das wird er für wenige Tage. Aber in dieser Zeit zeigt er sich bereits so, wie wir ihn später kennen. 110% erfüllen das, was quasi vorgegeben ist. Nämlich, er ist der Einzige, der einen römisch-katholischen Bischof im Amt verhaftet, persönlich verhaftet und einsperrt. Es gibt keinen anderen Fall im Deutschen Reich. Er verhaftet die Spitzen des Ständestaates in der Steiermark, die dann später nach Dachau transportiert werden. Wenn er sich selber nicht verhaftet, so ist er zumindest dabei oder sanktioniert das. Das ist die erste Phase, da ist er Polizeipräsident in Graz. Dann verliert er diesen Job und ist dann kurze Zeit nur mehr SA-Führer. Aber als SA-Führer ist er natürlich dabei, als Hitler Anfang April 1938 nach Graz kommt, um von hier aus seinen, Anführungszeichen, Wahlkampf für die Volksabstimmung, für den Anschluss Österreichs und zur Wahl in den Reichstag, in den Deutschen Reichstag, zu starten. Und da muss er Hitler aufgefallen sein. Wir haben weder von Hitler dazu eine Mitteilung noch von ihm selber. Aber es kann nicht anders gewesen sein, weil er mit der SA dort war. Aber Hitler von dem Moment an, die kannten sie vorher ja nicht, von dem Moment an hat er überlegt, den Überreiter als Gauleiter einzusetzen. Überreiter war damals knapp 30 Jahre alt. Das heißt, ein ganz junger Mann. Und er brachte noch etwas mit. Er brachte mit die SA, die in der Steiermark sehr stark war. Und er brachte noch etwas mit, nämlich Durchsetzungswillen und unbedingten Gehorsam. Das hat sich sehr schnell herausgestellt. Und Überreiter wird damit zum Gauleiter in dieser Steiermark im Mai 1938 mit 30 Jahren, ohne noch Parteimitglied gewesen zu sein. Und er war es zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Es wurde dann später, ein halbes Jahr später, die Parteimitgliedschaft vordatiert. Im Oktober 1938 wurde er dann in die Partei aufgenommen, aber die Parteimitgliedschaft auf 1. Mai 1938 vordatiert, sodass er quasi rechtens als Chef dieser Partei war. Er war Parteichef und hat die Partei in der Steiermark zu einer Glanznummer machen wollen. Und es ist ihm in weiten Teilen wirklich auch gelungen.
In seiner Biografie wird ja noch wichtig, er ist noch mit einer Frau verheiratet, hat auch Kinder, die selber nochmal aus einer Familie kommt, die viel Ansehen genossen hat. Das wird dann ja später noch wichtig. Jetzt waren wir ja etwa bis 41, 42 waren, glaube ich, die letzten Daten. Jetzt ist natürlich klar, da hat das Dritte Reich langsam seinen Zenit erreicht. 45 muss der Überreiter fliehen. Wollen Sie da vielleicht nochmal ein Schlaglicht drauflegen? Wie genau ist es da zugekommen? Gut, das ist jetzt wenig überraschend. Man weiß, dass die Rote Armee kam, aber was waren die seine persönlichen Umstände jetzt?
Ich komme zurück ins 38er Jahr. Ende 38, da ist er schon Gauleiter und da lernt er eine Frau kennen, ein Mädchen kennen. Da dürfte auch ein Wink aus Berlin oder München dabei gewesen sein. Er solle doch endlich heiraten oder er solle endlich hier Ordnung machen in seinem privaten Umfeld. Und er trifft auf die Frau, auf die Tochter des sehr bekannten Forschers und Wissenschaftlers, der allerdings damals schon tot war, Alfred Wegener. Das heißt, seine Frau ist die Tochter des Grönlandforschers und des Erforschers der Kontinentalverschiebungstheorien, Alfred Wegener, einem Norddeutschen, der damals einen Ruf bis 1938 in Graz hatte und an der Universität lehrte, genauso wie auch sein Bruder Kurt, der dann sein Nachfolger in Graz geworden ist nach dem Tod des Alfred Wegener. Das ist die eine familiäre Connection. Die andere ist auch aus dem 38er Jahr, nämlich er wird im 38er Jahr, Ende des Jahres, der Schwager des Bergsteigers und damals einer NS-Ikone, Heinrich Harrer. Heinrich Harrer heiratet die jüngere der Wegener Töchter und Charlotte. Und so wird der Heinrich Harrer und der Überreiter, die beiden werden Schwager. Das ist so ein bisschen das familiäre Umfeld. Die Familie selbst ist sehr groß, auch in Salzburg sehr groß, und auf die kann man jetzt nicht eingehen. Aus der Ehe mit Käthe Wegener entstammen zunächst einmal bis 45 drei Söhne, drei Kinder, die heute noch leben, und der vierte Sohn wird dann schon in Deutschland geboren, in Sindelfingen. Aber das ist so ein bisschen das familiäre Umfeld. Das heißt, während der Zeit des Dritten Reiches hat die Familie drei kleine Kinder hat noch ein Kind quasi irgendwie anhängend mitbekommen, den Sohn vom Heinrich Harrer. Denn der Heinrich Harrer war ja in Tibet ab 1939 und war nicht mehr da. Aber der Sohn des Heinrich Harrer, der musste ja auch irgendwie in die Familie integriert sein. Und so wuchsen die drei Überreiterkinder eigentlich am Anfang zusammen mit dem Sohn des Heinrich Harrer auf.
Das ist jetzt das familiäre Umfeld. Jetzt welche Rolle spielt das Umfeld? Oder eigentlich kann man das auch noch mal in der zweiten Frage fragen. Vielleicht erstmal, wie sind jetzt die Umstände des Kriegsendes?
Ja, das familiäre Umfeld spielt eine gewaltige Rolle im persönlichen 1945. Denn als erstes, macht er Folgendes: Er bringt die Familie in Sicherheit. Das heißt, als die Luftangriffe auf Graz stärker werden, als die Rote Armee langsam von Ungarn herrückt, da versucht er, seine Familie in Sicherheit zu bringen. Auch gibt es verschiedene Orte, wo die Familie hingebracht wird. Er selber will bis zum Letzten kämpfen und hat einmal gesagt: Ich bleibe so lange in meiner Burg sitzen, es war tatsächlich die Grazer Burg, bis der erste russische Soldat im Garten steht und schießt. So lange will er drin bleiben, und so ähnlich war es auch. Er flieht am Tag, bevor die Rote Armee in Graz einmarschiert. Das heißt, er flieht eigentlich erst 1,5 Monate, nachdem die Rote Armee bereits in der Steiermark steht und kämpft. Da harrt er in Graz aus und versucht, letzte Verteidigungsmaßnahmen militärisch zu organisieren, als Leiter des Volkssturms, als vor allem auch juristisch mit diesem Sondergericht, also Menschen, die also hier noch defätistische Äußerungen tun oder von der Front zurückweichen und so weiter, vor Kriegsgerichte stellt, als er in dieser Phase ungarische Juden, die am Südostwall oder Ostwall, wie immer sie es wollen, schanzen und diesen bauen, dass er diese Juden unter seiner Kenntnisnahme und mit seiner Sanktion bringt er die Juden in Todesmärsche, versucht er sie nach Mauthausen zu treiben, man kann es nicht anders sagen, und unterwegs werden viele, viele Juden erschossen, wenn sie gehunfähig waren, oder bleiben einfach liegen, weil sie nicht mehr weiter konnten. Es ist eine Blutspur auf mehreren Wegen durch die ganze Steiermark. Später in Nürnberg, als er als Zeuge der Verteidigung dort aussagt für Göring, für Seyß-Inquart und für Schirach, da kann er sich daran nicht mehr erinnern, wie er sagt, es sei nur ein einziger, meint er, ums Leben gekommen. Wir wissen heute, dass das überhaupt nicht gestimmt hat, dass da Hunderte niedergemäht wurden mit Maschinengewehren, und das weiß ich wie viele, keiner kennt die Zahl, liegen geblieben sind und dort gestorben sind auf diesem Todesmarsch. Das war Kriegsende. Er selber flieht aus Graz und versteckt sich. Und er hat viel Glück. Einmal fährt mit der zurückflutenden Wehrmacht Richtung Amerikaner. Und er hat Glück, er ist noch in seiner Uniform, man muss sich das vorstellen, und kommt dann über die Demarkationsbrücke, kommt einem amerikanischen Checkpoint in die Quere. Der amerikanische Checkpoint hat im Ennstal, so nennt sich die Gegend, so viel zu tun, dass er eigentlich gar nicht erkennt, wen er vor sich hat. So kommt er durch den amerikanischen Checkpoint durch. Dann denkt er muss doch eigentlich seine Uniform wechseln und zivil anziehen, macht er auch im nächsten Ort Und dort erkennt ihn aber ein Ortsbewohner. Und dieser Ortsbewohner geht zu den Amerikanern, läuft hin und sagt, hier ist der Gauleiter, nehmt ihn fest. Aber der Ortsbewohner in dem Dorf kann so schlecht Englisch, dass die Amerikaner den Ortsbewohner festnehmen und den Überreiter laufen lassen. So kommt der Überreiter eigentlich weg und versteckt sich dann viel später oder versteckt sich relativ bald, aber weit entfernt auf einer Alm und bleibt dort. Über die NS-Netzwerke, die es gab, wird die Frau verständigt, wo er ist, und sie in einem eineinhalbtagigen Fußmarsch besucht sie ihn. Da werden schon Informationen natürlich ausgetauscht und wichtige Dinge besprochen. Und die Frau geht dann zurück zu den Kindern, während der Überreiter sich dann den Briten in einem Ort namens Neumarkt an der kärntnerisch-steirischen Grenze ergibt. Nicht ganz freiwillig, wie ich glaube, denn man hat vorher in einer Polizeistreife in den Wäldern, da haben wir einen Akt dazu, vier Leute gefunden. Einer davon war Überreiter. Man nimmt ihn die Dienstpistole weg und lässt die vier wieder laufen. Also Sie sehen, hier hat er einerseits Glück gehabt, andererseits wirft das natürlich auch ein bezeichnendes Licht auf die Verhältnisse damals. Man darf auch nicht vergessen, dass vielleicht als Hintergrundinformation, diese Gegend war voll von Kosakentruppen, war voll von Vlasov-Truppen. Das heißt, die Polizisten haben natürlich eine Fülle von Aufgaben gehabt, war voll von Flüchtlingen und so weiter, haben eine Fülle von Aufgaben gehabt. Und da haben sie offenbar in dieser Situation nicht erkannt, dass man eigentlich den Gauleiter schnell festnehmen sollte. Aber nichtsdestotrotz, ein paar Tage später stellt er sich dann selber, jetzt schon ohne Dienstwaffe, er hätte auch wahrscheinlich keine Chance gehabt, daher stellt er sich, das ist meine Interpretation jetzt, und kommt in den britischen Gewahrsam und in britische Lager zufällig zusammen mit einem Mann, der später für ihn wichtig wird. Das ist der Gauleiter des Gaues Hannover Süd. Und das ist Hartmann Lauterbacher. Und dieser Hartmann Lauterbacher ist aus unerfindlichen Gründen auch damals in Kärnten festgenommen von den Briten. So ganz unerfindlich sind die Gründe nicht. Die Briten haben ihn festgenommen und dorthin gebracht. Und er, der Lauterbacher selber, war gebürtiger Österreicher aus Kufstein. So wie auch sein Bruder Hans. Beide werden später interessant. In Klagenfurt, da tauschen sich die beiden bereits aus, ob sie vorher gekannt haben. Kann ich nicht sagen, wissen wir nicht. Vielleicht haben sie sich beim Hitler bei irgendwelchen Gauleitertreffen wohl gesehen oder auch im Zug einmal. Einmal sind sie auch wohin zusammengefahren in einem Zug. Ob sie sich da getroffen haben, weiß ich nicht. Jedenfalls, die beiden treffen sich dort und es trifft sich noch zwei andere wichtige Leute, der Gauleiter von Kärnten, Friedrich Rainer, und der stellvertretende Gauleiter der Steiermark, erster Gauleiter des Burgenlandes, Tobias Porci. Alle vier sitzen da in Klagenfurt und in der Nähe von Klagenfurt und werden von den Briten verhört. Wir haben einen Teil der Aufzeichnungen dieser Gespräche, und ihnen ist klar, und das ist vielleicht jetzt wichtig, ihnen allen ist klar, ich rede von allen beiden, Gauleiter Rainer und Gauleiter Überreiter, beiden ist klar, dass sie für ihre Taten werden zur Verantwortung gezogen werden. Und beide haben Angst, dass sie hingerichtet werden. Das ist damals schon, also das ist ungefähr jetzt Juli 45. Überlegen Sie denn in den Gesprächen, welche Todesstrafe etwa die beste wäre und wo man am wenigsten, bei welcher man am wenigsten spürt. Und Sie kommen drauf, also aufhängen ist nicht gut, erschießen ist auch ein Problem, weil wenn die schlecht schießen, dann leidet man zu sehr. Also Sie besprechen das und sagen, das Beste wäre eine Guillotine. Und Sie sagen es einfach, Sie reden so und sagen, die Briten haben es aufgezeichnet, da hörst du dann nur mehr einen Schrei und dann bist du weg. So, also sie entscheiden sich, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Todesart zu wählen, dann soll es die Guillotine sein. Und so geht das dahin, und das dauert dann einige Wochen, diese Verhöre und diese Unterkünfte und so weiter, alles noch in Österreich. und dann erfolgt die Überstellung von den Briten zu den Amerikanern nach Salzburg, Glasenbach. Und von Salzburg weg geht es dann relativ schnell zu den Amerikanern nach Nürnberg in den Zeugenflügel des internationalen Kriegsverbrecherprozesses der Alliierten.
Ja, man könnte glauben, das sei jetzt langsam das Ende der Lebensgeschichte von Überreiter. Ist es ja in gewisser Weise auch, zumindest was diesen Namen angeht. Jetzt wissen wir allerdings, deswegen sind Sie heute hier, das ist überhaupt nicht sein Ende. Wie ist er also aus dieser Situation entkommen?
Und Sie sagen es ganz richtig, das war für uns das Ende. Weil wir als Historiker wussten nur von den Protokollen des Internationalen Militärgerichtshofes, ja, er hat dort ausgesagt, wir kennen seine Aussagen, wir kennen seine Begründungen, das alles ist publiziert, das ist da. Und von da weg wussten wir nichts mehr, überhaupt nichts. Wir wussten nichts, wohin er gekommen ist und so weiter. Da war der Schnitt für uns. Und von hier weg beginnt eigentlich für uns Historiker sein zweites Leben. Obwohl das zweite Leben erst tatsächlich dann in Sindelfingen begann. Aber die Zwischenphase wussten wir auch nicht. Wir wussten nicht, wann er von Nürnberg weggekommen ist in ein anderes Lager. Nämlich zunächst nach Regensburg und dann wieder in ein Lager. Und dann zum Schluss, nämlich das zweite Lager war dann Ludwigsburg. Und das dritte Lager war dann Dachau. Alles unter amerikanischer Aufsicht, alles amerikanische Lager. In diesen Lagern, das ist wichtig, in diesen Lagern lernt er Leute kennen. Man muss sich so ein Lager von damals nicht vorstellen als ein total zerniertes Lager, wo es keinen Zutritt gab. Das war nicht so. Die Lager waren alle relativ groß mit tausenden Insassen und da gab es ein Kommen und Gehen etwa von Bedienungspersonal, etwa von Handwerkern, etwa von Köchen, von weiß ich, Reinigungskräften und so weiter und so fort. Also oder dann gab es das Lazarett im Lager, dann gab es Ärzte, die gekommen sind. Das heißt, es gab hier einen regen Austausch, auch einen personellen Austausch. Da kam jemand hin, sagt man, okay, wenn du wieder rauskommst, schick diese Mitteilung an den und den und so weiter. Das heißt, das Lager war durchlässig. In diesen Lagern drin gibt es aber auch ganz viele Nationalsozialisten. Klar, das sind ja die Lager dafür, nämlich Nationalsozialisten, die nichts bereuen auch. Ja, die also weiter denken, das Reich könnte noch irgendwie aufgebaut werden. Und das sind die sogenannten NS-Bruderschaften. Die haben so Gruppen gebildet, aus den Lagern heraus und draußen natürlich vor den Lagern und die hatten einen intensiven Kontakt. Diese Nazi-Bruderschaften waren interessant geworden, weil sie natürlich Leute integriert hatten, die relativ, wenn man so will, auch noch fähig waren, etwas zu tun, junge Leute meistens und sie waren Antikommunisten und sie waren beseelt von den Gedanken, irgendwie wieder dieses Nazi-Reich oder wenn schon nicht ein Reich, sondern auch die Ideologie wieder in die Gesellschaft zu bringen. Interesse daran, an diesen Leuten gab es vielfach. Einerseits von den Alliierten, gar keine Frage, andererseits aber auch von einem Mann, nämlich vom Herrn Gehlen. Dieser Gehlen hat versucht, eine Art Geheimdienst aufzubauen. Wir nennen es heute die Organisation Gehlen. Heute ist ja der Bundesnachrichtendienst bekannt, ist aus dieser Organisation Gehlen ja entstanden. Und diese Organisation Gehlen hat Interesse an den Bruderschaften, aber auch an den Leuten, die in den Lagern sitzen. Und diese Organisation arbeitet nun zusammen. Einerseits zusammen mit den Bruderschaften und mit Leuten in den Lagern. Diese Organisation Gehlen versucht, Leute in ihrem Kampf gegen den Kommunismus zu rekrutieren und versucht, Leute zu rekrutieren als Sicherheitsdienst und Geheimdienst. Überreiter ist eine Person, die da in Frage kommt. Jetzt komme ich zurück in das erste Lager Regensburg, in dem er dann war. Da trifft er auf einen Mann, der sagt ihm, pass auf, wenn du einmal herauskommst oder kommen solltest, dann könntest du zu meinem Bruder nach Sindelfingen kommen. Ja, wer ist der Bruder? Der Bruder heißt Martin Bitzer und der Mann, auf den er trifft, ist der Bruder Ernst Bitzer. Also zu Martin Bitzer, der hat eine Firma und der würde dich aufnehmen, denn der gehört zur württembergischen pietistischen Vereinigung, zu dieser Hahnschen Gesellschaft und aus christlichem Interesse würde er das bestimmt machen. Und der Martin Bitzer, das sage ich jetzt dazu, hat ja vorher auch einer jüdischen Familie Unterschlupf gewährt. Der Martin Bitzer würde das tun. Der Überreiter merkt sich das. Und noch etwas Zweites. Er weiß auch, wenn er herauskommen wird, welchen Namen er sich geben wird. Und das ist das Zweite, was er weiß, denn er hat bei seinem sogenannten Kriegseinsatz in Norwegen von einem Mann erfahren, der aus einem Ort stammt in Oberbayern namens Schönharting. Und dieser Ort in Oberbayern, Schönharting, hat etwas Besonderes, sagt dieser Soldat. Nämlich, der ist so klein, dass wenn der Soldat fällt, würde es wahrscheinlich keine Nachfolger mehr in diesem Ort geben und der Ort würde aussterben. Das hat sich der Überreiter gemerkt. Das heißt, er hat gewusst, er könne vielleicht nach Sindelfingen und er hätte einen Namen, Schönharting. Der klingt sehr deutsch, der klingt irgendwie aristokratisch fast, ja, das passt eigentlich. Und das Dritte, was er erfährt, ist, dass es ein Drehbuch gibt. Ein Drehbuch, wie man fliehen kann. Und dieses Drehbuch hat nun dieser Hartmann Lauterbacher und andere, aber vor allem der Hartmann Lauterbacher entworfen. Dieses Drehbuch besagt, wie man etwa aus so Hochsicherheits, sagen wir, Gefängnissen, was sie nicht waren, aber wie man daraus entkommen kann und wer einem da eventuell helfen würde. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten zu entkommen. Aus dem Lager heraus, da gibt es das Drehbuch. Aber was dann? Dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, oder drei Möglichkeiten. Die erste ist, sich zu stellen. Das kommt nicht in Frage. Die zweite Möglichkeit ist, über die sogenannte Rattenlinie, das sind eigentlich zwei Linien, über Vatikan nach Südamerika zu entkommen. Da hat er überlegt, und die Amerikaner haben ihn, das ist der Akt auch im Buch drinnen, im Buch über Überreiter gibt es also diesen Akt der Amerikaner, die warten auf ihn schon in Rom. Ja? Und die dritte Möglichkeit wäre eben für ihn jetzt nach Sindelfingen zu entkommen. Und für diese dritte Möglichkeit entscheidet er sich letztlich dann, als er schon in Dachau war, im Mai 1947.
Das ist ja insofern sehr spannend. Sie haben ja schon diese, sagen wir mal, schillernde Gestalt des Unternehmers ein bisschen nachgezeichnet, der nicht einfach bereit ist, den Überreiter, beziehungsweise jetzt ja schon im Übergang zu Schönharting, aufzunehmen, dass der nicht einfach darin aufgeht, ein Nazi zu sein, sondern wohl aus dem Gedanken heraus, da wird jemand verfolgt, dem muss man Unterschlupf gewähren, sei es eben auf der einen Seite eine jüdische Familie oder auf der anderen Seite ein ehemaliger Gauleiter. Das hebe ich deswegen hervor, weil diese ambivalenten Figuren werden wir noch mindestens einmal treffen, heute im Podcast, nämlich in Form des Bürgermeisters von Sindelfingen. Den hebe ich deswegen ein bisschen hervor, weil der so ein bisschen der politische Anlass, warum wir sie eingeladen haben. Unser Kreisvorsitzender Georg Patzig, dem wir in dem Sinne auch ein bisschen die Sendung verdanken. Hallo Georg. Der hat auch sich politisch eingemischt in die Debatte in Sindelfingen vor Ort, weil man muss ja auch an Papiere kommen, damit sowas passiert. Und vielleicht ist das nochmal ein spannender Punkt, um einzuhaken. Wie ist jetzt aus der Idee, nach Sindelfingen zu gehen, Friedrich Schönharting zu werden, auch tatsächlich es praktisch geworden, dass er diese Identität aufnehmen konnte?
Es ist so, dass er gewusst hat, hier gibt es einen Mann namens Martin Bitzer, der würde das tun. Der Martin Bitzer selber hat den Überreiter aufgenommen, wie er zuvor eine jüdische Familie aufgenommen hat. Aber er hat sicher nicht gedacht, dass das für lange Zeit ist, sondern für eine kurze Phase. So wie die jüdische Familie eine Nacht oder was, aber unter Einsatz seines Lebens hat er die jüdische Familie durchgebracht. Beim Überreiter hat er sich sicher, glaube ich, nicht was anderes vorgestellt. eine kurze Zeit. Und aus dieser kurzen Zeit von ein paar Tagen wurden letztlich 40 Jahre. Und jetzt kam der Überreiter aber jetzt her. Und die erste Frage des Martin Bitzer an ihn war, haben Sie Blut an den Händen? Der Überreiter hat das verneint und damit hat er ihn aufgenommen. Das heißt, die christliche Überzeugung des Martin Bitzer war bestimmt echt. Es ist vielleicht das falsch verstandene Christentum. Kann sein, ich würde das überhaupt jetzt nicht bewerten. Aber aus dieser Überzeugung heraus, man muss jemanden, der verfolgt ist, der in Drangsal ist, aus dieser christlichen, urchristlichen Botschaft heraus, macht er das. Martin Bitzer war kein Nazi. Martin Bitzer, das muss man wirklich sagen, war einer, der absolut mit dem Nazitum nichts mehr zu tun haben wollte, obwohl er 1930, als er kurz zu seinem Bruder nach Argentinien ging, um eine Firma dort aufzubauen in dieser Weltwirtschaftskrise, obwohl er damals für 12 Monate oder für 11 Monate der Auslands-NSDAP beigetreten ist in Argentinien, so wie viele Deutsche dort in Argentinien das gemacht haben, vielleicht auch um Anschluss zu finden an die Gesellschaft oder was immer. Aber er ist sofort wieder ausgetreten, nachdem er dort weg war, sofort noch und hat mit Nazitum nichts mehr zu tun gehabt, überhaupt nichts. Das heißt, der Martin Bitzer macht das aus christlicher Überzeugung und nicht, weil er vielleicht mit dem Nationalsozialismus sympathisiert. Das ist evident. Da waren jetzt rein praktische Fragen. Der Überreiter, also jetzt Schönharting, heißt er noch nicht so, aber jetzt heißt er, hat er keinen Namen am Anfang. Er selber weiß nur, dass er Schönharting einmal heißen wird. Aber er heißt es noch nicht. Er hat keinen Namen. Der Martin Bitzer versteckt ihn zuerst einmal in einer Art wirklich baufälligem Haus in der Nähe, weiter weg, in Richtung Böblingen dort versteckt er ihn. Und die Frau Bitzer versorgt ihn mit Lebensmitteln, so dass er dort lebt. Aber nach kurzer Zeit nimmt er ihn, weil er ja Arbeiter braucht, in der Firma als Hilfsarbeiter auf. Und er hat noch keinen Namen. Und er stellt sich als der Fritz vor. Fritz heißt er jetzt. Also da hat man nicht lange gefragt, wer ist das? Der Firmenchef hat ihn eingestellt als wirklich niederste Hilfskraft. Ja, er musste Schlacke oder was bei dem Abgießen da putzen und so weiter. Also niederste Arbeit. Und er verdient sich auch noch bei Bauern und arbeitet bei der Ernte mit und solche Sachen. Das heißt, er hat keinen Namen, er ist ein U-Boot. Und wird versorgt von der Familie Bitzer. Die Familie Bitzer denkt jetzt, irgendwie muss man da irgendwie eine Ordnung schaffen. Er braucht ja zumindest eine Lebensmittelkarte. Und da beginnt es. Eine Lebensmittelkarte erfordert einen Namen. Und da beginnt es die Überlegung, wie kann man ihm da helfen. Und Bitzer war zusammen mit einem Mann, nämlich Arthur Gruber, der damals schon schon Bürgermeister war und der Bitzer hat ihm geholfen, dass er dieses Amt bekommen hat und dieser Gruber sagt, na gut, da braucht er einen Namen, da kann ich ihm eine Lebensmittelkarte geben. Ja, aber so einfach geht das nicht, wenn man keinen Namen hat. Also muss eigentlich eine Fälschung her. Diese Fälschung wird beigebracht. Diese Fälschung, die erste Fälschung war nicht so in Ordnung. Das heißt, sie entsprach nicht den Kriterien, wie es heißt. Und dann kommt eine zweite Fälschung, wo der Bürgermeister sagt, okay, die ist jetzt in Ordnung. Und jetzt gibt es keinen Akt, der belegt, dass der Bürgermeister geschrieben hat, so bitte dem Herrn Überreiter ist jetzt ein falscher Akt anzulegen, wo drauf steht Schönharting. So einen Akt gibt es nicht. Zumindest ich kenne so einen Akt nicht. Faktum ist, dass es eine Meldekarte gibt, eine erste Meldekarte, wo eben die Dinge schon auf Schönharting geschrieben sind und alle Namen, alle Herkunftsbezeichnungen, Geburtsdaten und Geburtsorte und so weiter, auch die Verwandtschaftsverhältnisse erfunden sind. Den Namen, wie gesagt, hat der Überreiter selber beigebracht als Schönharting. Das ist auch interessant. Er sagt Friedrich Schönharting. Warum Friedrich? Schönharting haben wir geklärt. Schönharting ist klar, ist ein Ort in Oberbayern. Aber warum Friedrich? Er hieß ja Siegfried mit kurzem I, wie er sich selber bezeichnet hat oder auch dann geschrieben hat, ursprünglich ja langes I. Jetzt heißt er Siegfried. Warum von Siegfried auf Friedrich? Weil er zu Hause Friedel gerufen wurde. Und Friedel wurde er gerufen als Siegfried und dann als Friedrich. Und deshalb hat er den Vornamen Friedrich gewählt. Ja? Also er heißt weiter im familiären Umfeld Friedel. Seine Frau sagt ihm auch Friedel. Und so kann man sich da nicht versprechen quasi. Das war der Hintergrund. Die Geburtsdaten und so weiter werden alle nach einem bestimmten Muster gefälscht, von ihm selber und von seiner Familie. Da gibt es eine Rechenoperation und so werden die Geburtsdaten gefälscht. Die Geburtsorte werden präzise ausgesucht und zwar auch von ihm. Und mit Hilfe der Organisation Gehlen schon. Und die Organisation Gehlen recherchiert, welchen Geburtsort. Und da kommt man auf Breslau. Breslau war eine umkämpfte Stadt, war eine Festungsstadt. Und man kommt drauf, dass genau der Bereich der Stadtverwaltung von Breslau, das Meldeamt und so weiter, schwer beschädigt war. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man dort irgendwas finden würde, war sehr gering. Und als drittes, das war ja sowjetisch besetzt alles. Und in Breslau, das war Polen. Und da war eine Nachforschung wohl sehr schwer möglich. Das heißt, Breslau wird präzise ausgesucht. Auch die Geburtsorte der Kinder werden präzise ausgesucht. Zum Beispiel einer nach Potsdam. Ja, man will zeigen, der Mann war eine wichtige Figur im Dritten Reich. Der war nicht irgendein kleiner Arbeiter, sondern das war schon eine bedeutende Persönlichkeit. Im Betrieb hieß er ja auch sehr bald der General, weil er Führungsstärke gezeigt hat. Und so wird also für den ersten Sohn etwa Potsdam ausgesucht. Für andere Söhne werden auch Geburtsorte ausgesucht, wo man sagen kann, okay, der Vater ist weit herumgekommen, war eine wichtige Figur im Dritten Reich. Und das alles geschieht in Sindelfingen und wird in das erste Melderegister so eingetragen. Aus diesem ersten Melderegister, dieses erste haben wir in der dritten Auflage drinnen. Aus diesem kommt dann das zweite und dann alle folgenden Dokumente soweit zuständig bis heute.
Ja, vielen Dank. Und dann lebte er glücklich und zufrieden bis ans Ende seiner Tage.
Nicht ganz glücklich und nicht ganz zufrieden, denn Überreiter oder jetzt Schönharting musste ja mit seiner zunächst einmal war er allein. Die Sache mit den, das habe ich jetzt übersprungen, bitte. Er war allein und hat sich den Namen gegeben, aber gleichzeitig, das ist eine parallele Handlung, gleichzeitig war ja seine Familie noch in Österreich. Seine Frau saß im Gefängnis in Graz und wartete auf den Volksgerichtsprozess als Jungmädelführerin. Diesen Volksgerichtsprozess hat sie bekommen und 2,5 Jahre musste sie absitzen im Gefängnis. Ist sie abgesessen. Aber im Juli 1948 war diese Zeit vorbei. Und jetzt holt der Überreiter die Familie aus Tirol nach Sindelfingen. Was heißt, er holt sie nach? Der Pizza fährt mit einem Auto, mit Holzgas, mit Holzvergaser, fährt er in das Stubaital nach Tirol, besichtigt die Familie, kommt zu dem Entschluss, ja, die Familie, die Kinder sind alles in Ordnung und sagt, ja, er würde diese Familie aufnehmen bei sich. Und diese Familie, die Frau Wegener, also die Käthe Wegener und ihre drei Söhne, Kinder noch, der Jüngste war 44 geboren, also war er 4 Jahre alt, 1948. Der Jüngste und der Älteste war 3 Jahre älter. Das heißt, die war schon schulpflichtig, der Ältere. Die müssen jetzt oder gehen dann eigens über die Berge nach Sindelfingen. Dazu hat die Käthe Wegener ein eigenes Training für die Kinder veranstaltet mit Rucksack und so weiter. Es war nicht ganz einfach, über die Berge zu gehen. Jedenfalls 1948 kommt es über die Berge. Und jetzt wird natürlich die Frage der Lebensmittelkarten und die Frage des Einschreibens der Kinder in der Schule bedingt, dass der Name jetzt amtlich wird. Und da kommen jetzt die Überlegungen, dass man sie offiziell registriert. Und da hat dann die Gemeinde den Meldezettel ausgefüllt und sie unter dem Namen Schönharting alle mit falschen Daten, mit falschen Angaben registriert.
Ich glaube, Sie wollten aber noch ein bisschen erzählen wegen dem nicht glücklich, vermutlich, weil Sie in Ihrem Buch schreiben, seine christliche Prägung sorgt dafür, dass er durchaus, sagen wir, Probleme mit seinem Gewissen bekommt, was die Aufarbeitung seiner Vergangenheit angeht.
Sie fragten und sagten so, der Überreiter hat dann ja die nächsten 40 Jahre glücklich und zufrieden gelebt in Sindelfingen. So war es nicht ganz. Er hat erstens einmal gearbeitet, es war ein Arbeiter, rund um die Uhr. Der Überreiter kannte kaum Freizeit. Es war vorher schon so und nachher auch. Das heißt, der Überreiter war ein ständiger Arbeiter. Er war asketisch. Er war zu sich selber asketisch und hat für sich selber nicht mehr wollen, als alle anderen auch hatten. Das war seine Grundeinstellung schon, als Gauleiter und später auch. Das heißt, dieser Überreiter oder dieser Schönharting hat dann beim Pizza zunächst einmal eine steile Karriere gemacht, vom einfachsten Hilfsarbeiter sehr bald zum Disponenten und dann zum Prokuristen, praktisch Geschäftsführer. Er war letztlich der Geschäftsführer des schon recht prosperierenden Unternehmens. Das ist das Erste. Das Zweite war, er hatte ständig Angst. Er hatte Angst, entdeckt zu werden. Das heißt, für die Kinder gab es kaum irgendwelche Bezüge, außer dem Notwendigsten, außer mit dem schulisch Notwendigsten. Es gab, wenn Kinder beim kleinen Häuschen, in dem sie wohnten, das ihnen der Pizza zur Verfügung gestellt hat, wenn die Kinder dort am Fenster vorbeigingen und Gefahr gelaufen waren, dass sie gesehen werden von der Straße, das durfte nicht sein. Die Kinder mussten unter das Fensterbrett hineintauchen und auf der anderen Seite wieder auftauchen, sodass sie in keiner Weise gesehen werden. Oder beim Tisch war es nicht so, dass Fragen zulässig waren, einfach so. Wenn Kinder was fragen wollten bei Tisch, dann mussten sie die Hand heben. Und wenn ihnen das Wort erteilt wurde, dann konnten sie eine Frage unterbringen. Solche Sitten waren. Es gab keinen Fernseher im Hause. Alles, was irgendwie Gefahr erzeugt hätte, dass man entdeckt werde, wurde gemieden. Es gab keine Freunde von früher. Es gab keine Onkels für die Kinder, keine Tanten, wenn andere Kinder in der Schule, wenn die Tanten kamen oder die Großmütter oder wer immer. Das gab es alles nicht. Also das heißt, die Kinder waren irgendwie doch isoliert worden. Das ging natürlich nicht lange so, aber eine Zeit lang schon. Und erst mit 14 Jahren dann, als es zur Konfirmation ging, da hat Überreiter begonnen, auch den Kindern zu sagen, wer er denn wirklich war. Der Schönharting, wer war der Überreiter? Das hat er versucht zu erklären. Sehr einfach natürlich, einem 14-Jährigen kann man nicht alles noch erklären, aber schön einfach. Als ihn einmal der 12-Jährige gefragt hat, Papa, der 12-Jährige schon, was hast denn du gemacht in der NS-Zeit oder in der Nazi-Zeit? Naja, hat er gesagt, ich war so etwas wie bei euch, wie jetzt bei uns, nicht wie bei euch. Wie jetzt ein Ministerpräsident. Aha, warst du ein Ministerpräsident? Ja, so ähnlich war ich wie ein Ministerpräsident. Ja. Und dann der nächste Satz oder der übernächste Satz war schon, und sieh zu, dass aus dir auch etwas wird. Die Kinder waren, die vier Söhne dann, 1950 wird der vierte geboren, die vier Söhne waren alles Musterschüler. Sie hatten Vorzüge, sie waren in der Schule, gehörten sie zu den Besten. Wenn sie nicht die Besten waren, dann zu den Besten. Sie waren sportlich, sie haben Wettkämpfe gewonnen. Sie hatten beim Laufen, beim Skifahren, wo immer. Und sie waren musikalisch, sehr musikalisch. Sie haben in der Schule vorgespielt, dort vorgespielt. Ihre Mutter, die Käthe Wegener, unterrichtete in Sindelfingen musikalische Früherziehung und war von der Stadt angestellt. Das heißt, man kannte die Familie aber eher als etwas zurückgezogene, sehr höfliche, sehr angesehene Familie, aber viel Kontakte, außer das Notwendigste, hatte man nicht. Bis 1970. 1970, da gab es im Vorfeld beim Pizza einen Eigentümerwechsel. Und der Überreiter sah, dass er diese Position nicht würde halten können. Außerdem war er ja schon in das Pensionsalter gekommen, denn er hatte sich um 2 Jahre älter gemacht. So, also hat er bei Pizza sich einvernehmlich getrennt, ist entlassen worden, ganz, ganz offiziell und in großen Ehren entlassen worden und in die Pension verabschiedet worden. Ja. Aber er konnte nicht schlafen. Er konnte nächtelang nicht schlafen, er ist die ganze Nacht hin und her gegangen. Offenbar hat ihn das Gewissen doch sehr zugesetzt und hat er sich eine neue Arbeit gesucht. Hat sie eine Arbeit gesucht bei der Deutschen Bundesbahn. Bei der Deutschen Bundesbahn nicht direkt bei der Bahn, sondern über eine Leihfirma. Eine Leihfirma, wo viele Spanier waren. Spanisch konnte er, weil er sich auch vorbereitet hat für die OG, für die Organisation Gehlen, um in Spanien zu sein oder in Südamerika, um dann für später eingesetzt zu werden. Daraus ist nichts geworden, aber das Spanisch ist geblieben und er hat es noch verbessert. Spanisch konnte er wirklich gut und die Arbeiter, die Hilfsarbeiter dort, die Leiharbeiter, die Spanier, haben ihm zusätzlich noch das praktische Spanisch beigebracht. So hat er jahrelang für die Deutsche Bundesbahn als Leiharbeiter gearbeitet, aber nicht im Büro, sondern auf der Bahn. Er ist mit dem großen Schlüssel quasi gegangen, Tag ein, Tag aus, in der Nacht, bei jedem Wetter und hat dort die Schrauben nachgezogen. Also wirklich harte Arbeit. Das passt zusammen mit seiner Idee, nach Venezuela auszuwandern. Die hat er auch gehabt und da hat er sogar ein Visum dafür bekommen, über die Schweiz und also von der Schweiz das Visum bekommen in Bern und aus dieser Auswanderung wurde deshalb nichts, weil er einen Magendurchbruch bekommen hat. Aber er wollte in Venezuela im härtesten Bergwerk arbeiten. Du kannst es interpretieren, indem du sagst, okay, der hat ein Gewissen gehabt und will sein Gewissen erleichtern. Ja, und wenn ich zugrunde gehe, dann bin ich zu Recht zugrunde gegangen. Kann man sagen. Wir haben aber von ihm keine Bestätigung, weder schriftlich noch mündlich, dass er bereut hat, seine Taten. Das haben wir nicht. Aber man kann aus solchen Indizien einiges rückschließen, könnte man. Es gibt auch, und da möchte ich gar nicht zu viel sagen, es gibt auch kleine Hinweise über Briefwechsel mit dem Pfarrer, mit dem er sich sehr gut im Ort verstanden hat. Und das war ein Altösterreicher aus Czernowitz, heute Ukraine, mit dem er das sich sehr gut verstand, mit dem evangelischen Pfarrer Tepperberg. Und er hat dann auch im Kirchenchor mitgetan. Er ist in die Kirche gegangen. Er ist wieder evangelisch geworden. Das heißt, hier spielt schon etwas eine Rolle, was möglicherweise mit seinem Gewissen zu tun hat, obwohl er es nie schon schriftlich oder mündlich, soweit ich mit seiner Frau viel gesprochen habe, hat er das so nie gesehen. Verantwortung hat er nicht für sich, für seine Taten übernommen, nein, sondern hat er versucht, eigentlich das ganze Reich war schlecht. Da waren so viele Fehler. Ich selber habe ja nur das gemacht, was angeordnet war, quasi. Ich war gesetzestreu. Aber das ganze System hat so viele Fehler gemacht. Und so haben wir das ja eigentlich nicht haben wollen. Wir wollten ja was anderes aufbauen. Das war quasi so seine Maxime. Er selber nicht schuld. Er hat auch, weiß ich wie oft gesagt, wenn es ein Gericht gäbe, dass das Dritte Reich in seinen Ganglien und mit allen Verzahnungen und mit allen komplexen Dingen verstehen würde und dann würde er freigesprochen werden. Dann bräuchte er keine Angst zu haben. Aber so ein Gericht gab es eben nicht, hat er gesagt, das gibt es nicht. Und daher hat er sich auch nicht gestellt. Er hat sich nicht gestellt, obwohl er überlegt hat dazu. Letztlich hat er sich dann nicht gestellt und blieb als Schönharting und starb als Schönharting, so wie auch seine Frau einige Jahre später. Und beide sind am Sindelfinger Friedhof begraben.
Was ich jetzt tatsächlich nochmal spannend fände, also er hat ja schon so ein bisschen auch ja seine Freiheit mehr oder weniger dann so schon diesen gewissen Seilschaften, die es dann halt gab, mit zu verdanken, gerade über so diese Ausbruchspläne, jetzt mal ganz am Anfang. Hatte er denn später noch irgendwelchen Kontakt, irgendwelche Verbandelungen da mit anderen alten Nazis? Weil da gab es ja dann doch zuhauf auch in der Bundesrepublik Leute, die dann ja auch nicht zuletzt auch was weiß ich, Abgeordnete und was weiß ich alles wurden.
Ja, das ist eine gute Frage. Schauen Sie, am Anfang gab es ja eigentlich nur drei Leute, die wussten, oder in Sindelfingen, die wussten, wer er war. Ja? Der eine war der Pfarrer, der andere, natürlich, entschuldige, der erste war der Pizza, klarerweise. Der zweite war der Pfarrer, Depperberg. Und der dritte war dann der Bürgermeister, als es darum ging, dass man ihm irgendeine amtliche Bestätigung gibt. Klar. So, von diesen drei Leuten ausgehend haben sich dann im Laufe der Zeit ein paar dazugesellt. Ja? Das eine Mal musste man sich öffnen einer Familie gegenüber, die also in der Schule, wo sie ein Kind verplaudert hat in der Schule. Ja? Und da musste man sich öffnen und unter dem Siegel der Verschwiegenheit halt sagen, wer man ist. Aber die Familie hat dicht gehalten. Das Zweite war, die Burschen wurden ja älter und sie hatten dann Freundinnen und so weiter und hatten Abitur gemacht und so. Und andere auch von den Burschen haben aufbegehrt. Gesagt, das lassen wir, so geht das ja nicht, dass wir zu Hause einen Maulkorb haben und nichts reden dürfen drüber. Wir wissen ja in der Schule, was da los war und so weiter. Vater, was war mit dir? Ja, und der Vater hat aber hat das nicht heraus tun wollen und hat nur das Notwendigste gesagt. Und einmal kam ein Sohn nach Hause mit der Che Guevara-Kappe. Und mehr braucht man wohl nicht. Ja? Also der Vater war außer sich. Und Sie können sich die Reaktion vorstellen. Ein anderer Sohn hat eine Freundin gehabt, die in der Nähe des Widerstandes aus seiner Familie kam, aus dem Widerstandskreis. Der Sohn hat aber bestanden darauf, zu heiraten. Und das war dem Vater natürlich nicht so recht. Ja? Und dann hat er sie aber müssen treffen mit dem Gegenschwieger, wie das schöne alte deutsche Wort heißt, mit dem Gegenschwieger, das heißt mit dem Vater der Braut. Dann haben sie eine Landkarte und zwischen den zwei Orten, sind wir weit auseinander gewesen in Deutschland, haben sie genau die Mitte ausgezirkelt und dort haben sie sich für eine Stunde getroffen, aber mehr nicht. Also Sie sehen, das ging dann schon weiter. Und natürlich wurden auch, soweit es notwendig war, die Schwiegertöchter mit informiert und so weiter. Also das ging dann weiter. So, alte Freunde aus der NS-Bewegung gab es auch. Und zwar etwa seinen Stellvertreter als Gauhauptmann, so hieß die Stelle als Stellvertreter Überreiters für die, wenn man so will, heute würde man sagen, für die mittelbare Bundesverwaltung, ja, für die Landesforste, für die Landeskrankenhäuser und so weiter. Also was nicht Reichsangelegenheiten waren. Und das war der Gauhauptmann Professor Tardieu. Eine äußerst schillernde Figur auch und interessante Figur. Dieser Tardieu kam, nachdem er in Graz versteckt worden war vorher, kam er nach Argentinien, hat dort für den Perón Raketentreibstoffe, weil das war ein Techniker, Chef des Physikinstituts, hat Raketentreibstoffe gebaut. Und als der Tardieu nach Deutschland zurückkam und hier zwei Institute in Deutschland in der Nähe von Stuttgart übernommen hat für Raketentreibstoffe, dieser Armin Tardieu hat ihn natürlich besucht und er hat ihn auch oft besucht und gegenseitige Besuche gab es da. Von Graz selbst kamen, wenn überhaupt, dann nur eine Handvoll Leute in einer viel späteren Phase, als Überreiter schon ganz alt war, zu ihm. Das heißt, hier gab es keinen oder fast keinen Kontakt. Ich habe in Graz ja viele, damals noch in den 80er Jahren, Leute gekannt, die also mit Nazitum zu tun hatten, die Funktionen hatten. Da war nichts zu erfahren, wenn sie es überhaupt gewusst haben. Sie haben es nicht gewusst. Aber ganz wenige haben ein bisschen was gewusst. Und in Graz gab es auch eine Fälscherwerkstätte. Für so wie in anderen Orten auch. Hier bei uns gab es mehrere. Aber eine davon, die kennen wir sehr gut, die hat also, weil es dann einen Nachkriegsprozess, einen Neonazi-Prozess gegeben hat nachher, diese Fälscherwerkstätte hat erfahren, der Überreiter sei in Deutschland. Das war 1948. Da haben sie schnell ein Pass oder ein Dokument für einen Überreiter fabriziert und wollten dieses Dokument dem Überreiter in Kufstein auf einer Alm übergeben an der deutschen Grenze. Also er soll nur ein paar Schritte auf österreichisches Gebiet kommen und da geben sie ihm das. Die sind zweimal hingefahren, von Graz weg war es eine Weltreise. Zweimal ist der Überreiter nicht gekommen, weil er war viel zu vorsichtig. Viel zu vorsichtig und er hat sich nicht herausgetraut. Als er dann bei der Deutschen Bahn, um das auch noch zu sagen, einen Unfall hatte, auf der Schiene quasi, ist er dann kurzzeitig zu Hause gewesen, konnte nicht arbeiten, so schwer mehr, und hat dann eine neue Stelle angenommen, weil er nicht schlafen konnte, weil er keine Ruhe gefunden hat. Und hat dann in Stuttgart bei einer Spedition angeheuert und hat ihm schon im Alter von über 70 Jahren, hat er für diese Spedition, als Schönharting, für diese Spedition die EDV, was man damals unter EDV verstanden hat, aufgebaut. Das heißt, der Mann war mit 70 Jahren noch geistig vollkommen da. Er hat gut Klavier gespielt, er hat Musik geliebt, er hat Sprachen gelernt, immer noch. Das heißt, der Mann war bis zum Beginn seiner Krankheit, die ihn dann dem Tod, bis zum Beginn seiner Krankheit, an der er letztlich gestorben ist, nämlich der schweren Demenz, vielleicht sogar Alzheimer, das kann man nicht so genau sagen, oder ich weiß es nicht so genau, ist er bis 1980 vollkommen da gewesen, vollkommen geistig da, auch körperlich. Und in den letzten drei bis vier Jahren, dann wurde die Krankheit stärker und dann in den letzten Jahren konnte er nicht mehr das Haus verlassen und starb in Sindelfingen. Seine Frau Käthe Wegener hat ihn bis zuletzt gepflegt.
Vielen, vielen Dank. Wir haben am Ende immer die Möglichkeit, wenn Sie sagen, jetzt haben diese blöden Podcaster mich aber die entscheidende Frage gar nicht gestellt. Ich konnte das Entscheidende nicht sagen. Haben Sie noch was zum Abschluss, wo Sie sagen, das wollen Sie über die Person Überreiter oder über vielleicht auch nochmal das größere Bild über die politische Situation der BRD, die darin natürlich auch ein Stück weit im Nukleus dargestellt wird. Das wollen Sie zum Abschluss nochmal hervorheben.
Es ist jetzt viel gesprochen worden. Was ich sagen wollte, ist, Überreiter war der Einzige aus der Führungsriege der Leute, die an der Tafel Hitlers saßen, dem es quasi gelungen, unter Anführungszeichen, ist, sich jeglicher Verantwortung durch Gerichte zu entziehen. Das ist das Erste. Und das waren über 100 andere. Niemand hat das so gemacht und niemandem ist es gelungen. Das ist das eine. Das zweite ist, er war sozialisiert in Österreich worden, in Österreich der unmittelbaren Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges, kam in die deutschnationalen Verbände und ging dann letztlich in die NSDAP, so wie viele andere, auf. Aber er war vom Typ her einer der Übereifer. Vom Typ her war das einer, man sagt so leicht bei uns, Überreiter, Übereifer. Der also ein Übereifriger war, was die Durchsetzung der Befehle aus Berlin und so weiter angegangen ist und auch seine eigenen Anordnungen. Er hat seine eigenen Anordnungen, etwa Lebensmittelkarten und so weiter, dass man nicht mehr isst und nicht mehr sich gönnt, als auf der Karte steht, auch gegenüber seiner Frau, seinen Kindern und so weiter, immer durchgesetzt. Also als Göring zu Besuch kam beispielsweise, musste Göring ebenso von der Lebensmittelkarte essen, was ihm gar nicht so gepasst hat und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass man das ausschmückt und erzählt. Was aber interessant ist beim Überreiter, er hat möglicherweise, und das sage ich wirklich möglicherweise, bis zuletzt zwar nicht öffentlich bereut und auch nicht der Familie gegenüber, aber für sich selber dürfte er gewusst haben, welches eklatante Unrecht durch ihn in die Welt gesetzt wurde Es wurden 350.000 Slowenen die Schädel vermessen. Es wurden und dann entschieden, ob die Leute deportiert werden oder nicht oder germanisiert werden. Es wurden tausende Leute auf Todesmärsche geschickt. Es wurden zig Todesurteile gefällt. Das alles, Geiselerschießungen durchgeführt, das alles hatte er als Mittäter dieses Nazi-Regimes zu verantworten im Bereich der Steiermark. Zu dieser Steiermark gehörte das südliche Burgenland dazu, das heißt bis Ungarn und hinunter nach Süden bis an die kroatische Grenze, das slowenische Gebiet. Das heißt, das war ein riesiger GAU, es war einer der wichtigsten auch Industriegaue des Dritten Reiches, speziell ab 1943, 1944, als in Deutschland der Luftkrieg schon sehr stark war, wurde zunehmend die ganze Industrie in die sogenannte Alpenfestung verlagert. Und da war die Steiermark natürlich ein ganz wesentliches Gebiet. Und dieses Gebiet hat der Überreiter übergehabt als übereifriger Gauleiter.
Das war Stefan Karner, Gauleiter, Überreiter, zwei Leben. Sehr lesenswertes Buch, gerade in der dritten Auflage erschienen im Leikam Universitätsverlag. Vielen, vielen Dank das Gespräch.
Gerne, gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr.
Ja, und auch meinerseits herzlichen Dank für Ihre Zeit und wir hoffen natürlich auch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hatten wieder Spaß an dieser Folge auch. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant. Ein interessantes Stück Geschichte und auch eben Lokalgeschichte. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch wieder einschaltet bei der nächsten Folge des Arbeitswelt-Podcasts in DGB Region Stuttgart. Ciao.
Dankeschön.
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.